Ja, toll, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Auch ein ganz herzliches Willkommen zu den Online-Teilnehmern. Hoffentlich auch zahlreich an euren Computern zu Hause. Ja, und dann ist mir auch eine besonders große Freude, auch den Matthias begrüßen zu dürfen. Uns verbindet seit letztem Jahr, seit dem 4-Wochen-Kurs in der Metta-Vihara, eine Freundschaft, möchte ich sagen. Eben in dem 4-Wochen-Kurs hat es sich ergeben, dass auf einmal Mantren aufgetaucht sind und du einer der Musiker warst. Und ja, das ist so gut angekommen und hat uns auch so erfreut, dass wir dich dann auch anschließend gefragt haben, ob du dir vorstellen könntest, auch in anderen Kursen auch dabei zu sein. Und du bist dieser Einladung mit ganzem Herzen gefolgt. Und das ist total schön und beglückend, dass du also eben auch mit ganzem Herzen dabei bist. Es wird ein Element in dem Kurs sein. Wir werden auch Mantren singen. Es ist ja auch ein schönes, ja, ganz was Schönes, um die Herzen zu öffnen, zu berühren und zugänglich zu machen. Ja, Matthias wird unsere kleine Band da anleiten. Wir sind zu dritt. Tanja ist auch ein Mitglied der Band. Sie ist unsere Hauptsängerin. Aber sie ist nicht nur unsere Sängerin, sondern sie hat wichtige andere Aufgaben auch in dem Kurs. Eine davon ist, ihr seht, sie ist dafür verantwortlich und zuständig, dass die Online-Übertragung gut funktioniert. Und das ist immer ein großes, ich finde immer ein großes Ding, das da abläuft. Man muss so viel bedenken und dass das dann funktioniert, das ist für mich immer wie ein kleines Wunder. Wobei ich selbst ja mal in dieser Rolle auch war. Ich habe ja früher die Kurse von Ayakema begleitet und war da immer verantwortlich für die Aufnahmen. Und das war immer mit einem gewissen Stress auch verbunden. Und oft war es so, also fast immer war es so, dass irgendwas am Anfang nicht funktioniert hat. Irgendwo war immer dieser technische Teufel drin. Aber irgendwie haben wir es immer geschafft. Das war auch eigenartig, dass das dann doch gut ging. Ja. Heute ist ziemlich gut gegangen, gell? Also es ist bis jetzt toi, toi, toi. Wir trauen uns noch gar nicht so zu sagen. War noch kein technischer Teufel unterwegs und wir haben Probe, Übertragung gemacht und es hat alles ganz gut funktioniert und hoffentlich bleibt so. Aber das ist nur ein Teil von Tanjas Aufgaben. Ein anderer, noch wichtigerer Teil ist, sie wird mit euch, für diejenigen, die das machen wollen, in die Natur gehen. Wir haben da schöne Orte. Einige von euch kennen die Orte ja hier in der Umgebung. Allen voran der Wasserfall, das ist ja ganz ein bekannter Platz. Aber es gibt dann auch noch einen schönen Ort, den wir heute auch noch mal besucht haben. Da muss man ein bisschen gehen. Aber es lohnt sich natürlich total, dieses Gehen auch natürlich in einer entsprechenden Haltung auch zu machen. Und dann ist da ein kleines Wäldchen, das ja viel zu bieten hat. Aber das wird euch Tanja alles dann auch noch erklären und euch da mitnehmen und euch ja da auch begleiten und instruieren, wie man auch in der Natur sein kann, wie man Natur erleben kann. Und das ist etwas, was immer deutlicher wird in unserer Lehrdarlegung, dass das so ein wichtiges Element ist. Und ich bin total glücklich, dass dieses Element mehr und mehr in unser Leben kommt, in mein Leben kommt. Klassischerweise wird ja oft der buddhistische Weg als der Weg nach innen betrachtet. Letztendlich geht es auf dem spirituellen Weg immer darum, wie können wir aus der Separierung, aus dem Abgetrenntsein rauskommen. Und da ist es natürlich absolut notwendig, den Zugang zum eigenen Herzen wieder zu entdecken und diese Verbundenheit mit uns selbst neu zu erleben, neu zu entfalten. Aber genauso wichtig wie dieser Weg nach innen ist der Weg nach außen. Der Weg in die Schöpfung, der Weg in die Natur. Und auch da können wir die Separierung überwinden. Die Separierung, die die Ursache von all unserem Leid ist. Aber bevor ich jetzt da noch weitermache mit der Erklärung, also ganz, ganz schön, dass du dabei bist und das unterstützt und diesen Teil auch anleitest. Also es ist eine große Freude auch für mich, jemanden auch an meiner Seite zu haben, mit der ich durch dick und dünn gehen kann. So könnte ich es vielleicht ausdrücken. Oder wo wir beide an einem Strang ziehen. Ja, und dann möchte ich eben auch noch heute Abend die Devas einladen. Und das ist am Anfang von einem Kurs ganz was Wichtiges, aber auch immer wieder im Kurs ist es was ganz, ganz Wichtiges. Diese lichten Kräfte einladen, diese geistige Welt einladen. Ja, letztendlich uns auch dabei zu unterstützen auf unserem Weg raus aus der Separierung, rein in die Einheit. Ich denke, nicht nur individuell können wir diese Unterstützung dringend gebrauchen, sondern auch kollektiv. Wir sind momentan in einem kollektiven, ja, wie soll ich sagen, in einer kollektiven Verwirrung gelandet. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir Menschen packen das allein nicht mehr, da irgendwie aus dieser Verwirrung rauszukommen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da für diese lichte Welt, für die geistige Welt öffnen und sie auch einladen, uns dabei zu begleiten, eben aus dieser Verwirrung wieder rauszukommen. Und deswegen möchte ich auch gerne die Devas auch am Anfang von dem Kurs auch einladen. Und da ist dann immer auch die Frage, kann man da auch gleich mit singen? Also ihr seid herzlich eingeladen, auch gleich diejenigen, die dieses Chanting kennen, ihr könnt da gleich mit einstimmen. Und wir werden dann die nächsten Tage, werden wir dann noch die Texte auslegen, sodass ihr dann auch die anderen auch da nach und nach auch mit chanten könnt. Das ist ganz einfach was Schönes, wenn es auch als Gruppe dann auch stattfindet. Gleichzeitig findet mit dem Einladen der Devas auch die Ehrerbietung für den Buddha statt. Ja, auch was, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, auch etwas, worüber wir zutiefst dankbar sein können, gerade in der jetzigen Zeit. Also mir geht es die ganze Zeit so, ich bin so dankbar, dass ich die Lehre vom Buddha habe, dass ich in dieser verwirrten Zeit eine klare Anweisung habe, wie die Zusammenhänge sind und warum, was, wie ist. Und das ist nicht immer ganz einfach umzusetzen, aber es ist ein großes Geschenk, da Klarheit zu haben, warum ist das alles so, wie es ist. Okay, wir können die Hände in Anjali halten. Das ist eine Geste, wo die Einladung nochmal deutlicher zum Ausdruck kommt, wo wir vom eigenen Herzen die Einladung auch aussprechen und unser Herz da auch reingeben können. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Muniraja Sasunanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, manchmal kann man spüren, dass tatsächlich die lichten Wesen dann auch kommen. Aber das ist natürlich auch ein Resultat von unserer Spürsamkeit oder vielleicht auch von unserem momentanen Zustand. Manchmal kann man es gut spüren, man ist offen, man ist weit. Manchmal tut man sich auch ein bisschen schwer. Ja, Botschaften des Herzens. Wege ins Vertrauen, so war der Titel für den Kurs. Ich weiß nicht, ich möchte mal reinfragen, wer ist jetzt wegen dem Titel in den Kurs gekommen? Okay, so ein bisschen, so. Ja gut. Jetzt frage ich nicht, wer ist wegen mir gekommen? Vielleicht war es ganz einfach, weil jetzt eine günstige Zeit ist, so jetzt die Herbstzeit und da hat es ganz einfach ganz gut reingepasst, der Kurs. Und jetzt sind gerade die Herbstferien und also auch eine gute Möglichkeit, ein guter Grund. Ja, und da habe ich dann am Anfang von diesem Kurstext habe ich geschrieben, gerade in so herausfordernden Zeiten, also wie diesen. Und das ist ganz interessant, diese herausfordernden Zeiten. Diesen Text habe ich ja vor über einem Jahr geschrieben und habe mir damals auch gedacht, Mensch, die Zeit ist momentan speziell herausfordernd. Ja. Aber dass die Zeiten jetzt so herausfordernd werden, wie es momentan ist, das war mir natürlich auch nicht bewusst. Also wir sind momentan schon in einer Situation, wo eben zusätzlich zu all dem anderen, was eh schon an Herausforderung da ist, eben jetzt nochmal dieser neue Krieg dazugekommen ist, wo man noch nicht weiß, wie wird es da weitergehen. Wo man so eine tiefe Traurigkeit auch immer wieder spürt, wenn man sich das bewusst macht, dass das ja ein Konflikt ist, der schon so über so viele Jahre, Jahrzehnte geht. Und nicht nur Jahrzehnte, sondern wenn man die Geschichte verfolgt, ist es ja auch immer wieder ein Resultat von einer früheren Ursache. Und das ist wieder Resultat und man weiß gar nicht, wie weit geht das alles zurück und wo hat denn das angefangen? Ich habe mal eine interessante Erklärung gelesen, wo jemand, der Familienaufstellungen macht und Systemaufstellungen macht, der sich mit dieser jüdisch-arabischen Geschichte auch auseinandergesetzt hat. Und das ist ganz interessant, also das vielleicht sich auch mal bewusst zu machen, dass oft so in einem Familiensystem auch was anfangen kann. Und da ist es tatsächlich so, Abraham war ja der Urvater von den Juden, sondern ja auch eigentlich von den Christen und von den Moslems. Und Abraham hatte eine Frau, die Sarah, und die konnte keine Kinder bekommen. Und dann hat man ihm eine arabische Sklavin zugeführt. Und mit der Sklavin hat er dann ein Kind gezeugt. Und ja, Dieses Kind wäre dann eigentlich der Erbe gewesen, wenn nicht die Sarah in einem biblischen Alter doch noch schwanger geworden wäre. Und dann war es eben so, weil eben sie in dieser jüdischen Tradition, in dieser Linie war, war dann der Sohn von der Sarah und vom Abraham war dann eben der legitime Nachfolger und den anderen hat man in die Wüste geschickt, so ungefähr. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, dass das immer noch so eine ähnliche Situation ist, wo auch diese Welten gegeneinander sind und dieses, ja, dieses auserwählte Volk, wie es auch in der Bibel heißt, immer noch nicht wirklich einen Ort der Ruhe gefunden hat, einen Ort, wo sie wirklich auch mal durchatmen können und gleichzeitig, ja, ist natürlich auch viel an Konflikt und an Ursache auch wieder auf der Seite zu finden, wo man natürlich schon auch verstehen kann, dass man endlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja dieses Land zugewiesen bekommen hat, war ja auch nachvollziehbar und auch angebracht, nach dem, was im Zweiten Weltkrieg ja mit den Juden passiert ist. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass man den Palästinensern eben ein Stück von ihrer Heimat weggenommen hat. Und ja, und dann, wie es eben so ist, und dann schaukelt sich das wieder so hoch und die Ursachen sind aber schon viel früher, schaukelt sich wieder so hoch. Und ja, und man versucht mit Gewalt zu vertreiben, man versucht Hass mit Hass aus der Welt zu schaffen, man versucht Kriege mit Kriege zu beseitigen, man versucht Terror mit Gegenterror zu beseitigen und es gelingt ganz einfach nicht. Und es wird auch nie gelingen. Auf die Art gibt es ganz einfach auch keinen Frieden. Es ist ganz einfach nicht möglich. Es widerspricht jeglichen Lebensgesetzen und widerspricht jeglichen Friedensgesetzen und jeglichen spirituellen Gesetzen, wo alle spirituellen Meister aller Zeiten ja eben gesagt hat, Hass ist nie mit Hass zu überwinden, sondern nur mit Liebe oder Vergebung. Und da ist eben schon auch immer wieder noch so dieses alte Gebot, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wo da auch vorherrscht und wo man dann, wenn man da reinspürt, eigentlich so einen tiefen Schmerz auch, so ein tiefes Mitgefühl auch erlebt, so eine tiefe Traurigkeit erlebe ich da auch immer wieder. Weil man kann jetzt nicht sagen, die sind schuld oder die sind schuld, sondern im Endeffekt ist es ja etwas, was wir nicht nur da beobachten können, aber da besonders beobachten können, wie es da immer wieder hin und her geht, aber dass man natürlich auf der ganzen Welt beobachten können und vor allem auch in unserem eigenen Leben auch immer wieder beobachten können. Auch da ist es ja so, dass wir auch nicht immer den heilsamen Weg gehen, sondern auch oft eine gewisse Verwirrung da ist, eine gewisse Verblendung da ist. Und diese Verblendung hat der Buddha als Ursache für all unser Leid bezeichnet. Der Buddha hat es in den vier edlen Wahrheiten, hat er das zum Ausdruck gebracht und das ist so genial, wie er das ausgedrückt hat und wie er das erklärt hat. Und man denkt, also eine tiefe Verbeugung vor dem Genie des Buddha, dass er das in so klaren Worten, in so einer klaren Sprache, in so einer klaren Formulierung uns geschenkt hat. Am Anfang wollte er gar nicht lehren, er hat gedacht, Mensch, das ist nicht für viele verständlich, das ist so was Tiefes, was ich da erlebt habe in seinem Erleuchtungserlebnis, wo er eben der Erwachte wurde, der Bewusstgewordene wurde, der aufgewacht ist aus einem Schlafzustand, aus einer Illusion und die Wahrheit gesehen hat, die Wahrheit, dass diese Trennung eben eine Illusion ist, dass dieses Ich, unter dem wir ja alle leiden oder mit dem wir alle beschäftigt sind und unter dem wir alle leiden, dass das eben die Ursache für all das Leid ist, das in der Welt ist. Dieses Ich, an das wir alle glauben, das wir versuchen zu beschützen, das wir versuchen immer wieder aufrechtzuerhalten, das wir versuchen immer wieder neu zusammenzubauen, und das uns doch die ganze Zeit aus den Fingern gleitet. Ja. Und allein das einmal sich anzuschauen, ist etwas sehr Tiefgehendes, etwas sehr Veränderndes. Und wir können die vier edlen Wahrheiten vielleicht auch in Bezug auf das Leben auch sehen. Sind die Gesetze vom Leben. Wie funktioniert Leben und wie funktioniert Leben nicht eben? Wie können wir mit dem Leben mitfließen? Wie können wir im Einklang mit dem Leben sein? Ja? Und wie verursacht eigentlich unsere Ich-Bezogenheit immer wieder eine sehr, sehr destruktive Haltung dem Leben gegenüber, was dann zur Folge natürlich wieder dieses Leid hat oder Spannung oder Stress oder Unerfülltsein, Mangel, Angst, Anhaften, Gier, all diese Eigenschaften oder Komponenten sind geboren aus unserer falschen Vorstellung, wer oder was wir sind. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Letztendlich, auch wenn wir vielleicht schon eine gewisse Zeit auf dem spirituellen Weg unterwegs sind, letztendlich ist immer noch dieser Glaube an ein eigenständiges, separiertes Ich-Gebäude, das wir Ich nennen. Und der Buddha hat bei seinem Erleuchtungserlebnis hat er dieses Ich-Gebäude zerschlagen, durchtrennt und hat dann einen Spruch getätigt, dieses Gebäude werde ich nicht mehr aufbauen. Und ab und zu ist bei uns schon auch so, dass dieses Ich-Gebäude auch einen Schaden erleidet. Irgendwas von mein, mir und mich bricht weg. Das kann durch einen Verlust sein, das kann durch ein Verlassenwerden sein, das kann durch eine Krankheit sein, durch eine Krise sein, das unser Ich-Gebäude erschüttert und es wird was wegbrechen, aber wir versuchen mit aller Gewalt, dieses, was weggebrochen ist, so schnell wie möglich wieder zurückzugewinnen, wieder aufrechtzuerhalten und wieder zu stabilisieren. Ja. Letztendlich, wenn wir mal ein bisschen genauer unser Leben anschauen, können wir natürlich sofort erkennen, dass Leben ein ständiges Fließen ist, dass es nichts gibt, was wir festhalten können, aber schon gleich gar nicht. Ja. Wir können keinen Gedanken festhalten, kein Gefühl festhalten, keinen Sinneskontakt festhalten, keine Begegnung festhalten, wir können nichts festhalten. Nicht mal körperlich können wir irgendwas festhalten. Die ganze Zeit ist körperliche Auflösung und das kommt neu zusammen. Also ständige Veränderung ist da. Und gleichzeitig haben wir diese illusorische Haltung. Ja, wir könnten irgendwas, wenn ich mich nur stark genug anstrenge, dann wäre ich schon stabil machen. Okay? Dann wäre ich da eine gewisse Sicherheit mir erschaffen. Aber das ist wie Sisyphus, diese Aufgabe, die wir uns da vielleicht gestellt haben. Ja, und im Endeffekt sind wir da immer wieder auch damit beschäftigt. In der Meditation, vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, wo ich das auch ein bisschen erklären kann, haben wir die Möglichkeit, mal aus dieser Ich-Bezogenheit rauszukommen. Und zwar aus der Haupt-Ich-Bezogenheit, unter der wir alle auch in einem gewissen Maß leiden. Unter dem ich denke, also bin ich. Oder ich mache, also bin ich. In der Meditation haben wir die Erlaubnis oder die Anweisung, aber auch die Erlaubnis, wir brauchen mal nichts denken. Wir dürfen mal einfach sein. Boah. Was für ein Geschenk. Einmal für ein paar Augenblicke mal diese Freiheit zu haben. Ich muss jetzt nichts denken. Und dann hat man die Anweisung und dann setzt man sich hin und versucht beim Atmen zu bleiben, was das traditionelle Meditationsobjekt ist, versucht ins Erleben zu kommen, in dieses Sein zu kommen, versucht sich ganz reinzugeben und was passiert? Zwei Atemzüge erlebt man vielleicht, drei Atemzüge, vier Atemzüge wenn es hochkommt, 5, vor allem am Anfang von einem Kurs. Und dann sind wir wieder beim Denken. Ja. Und irgendwann merkt man, Mensch, du bist ja wieder beim Denken. Du wolltest doch einfach sein. Du wolltest doch mal Urlaub nehmen vom Denken. Ja. Du wolltest doch den ganzen Gedankengebäude, du wolltest doch dem auch einmal ein bisschen Freiheit geben, ein bisschen Pause gönnen, ein bisschen Ferien gönnen. Ferien vom Ich. Ja. Leider ist es nicht so einfach, wie die Anweisung ist. Die Anweisung ist ja denkbar einfach. Ja, lass doch mal deine Gedanken los. Ja. Klar kann da sofort das Argument kommen, ja, aber Denken ist doch ganz was Wichtiges. Manchmal ist es tatsächlich wichtig, aber nicht immer. Ja. So dieser Satz, also da gab es früher mal dieses Lied, ich finde das nach wie vor total genial. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr alle gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Oder irgendwie so war der Text. Ja, war ein großer Hit, weil sich jeder damit sofort verbinden konnte. Ich meine, die Melodie war jetzt nicht so überragend. Aber es war eben, weil jeder hat gemerkt, Mensch, genau so geht es mir. Man steht auf in der Früh und es geht los. Ja. Ob man will oder nicht. Man möchte eigentlich in der Früh noch ein bisschen seine Ruhe haben. Ja. Aber nein, die Sorgen... Und das hat man gestern noch nicht ganz abgeschlossen. Das kommt nächste Woche oder kommt heute und das wartet auf mich und das muss ich alles erledigen und. Und man ist wieder mittendrin. Und am Abend ist man dann total erschöpft, auch wenn man vielleicht nicht viel mehr, auch wenn man körperlich vielleicht gar nicht viel gemacht hat. Viele von den Berufen, die heutzutage stattfinden, haben ja gar nicht mehr viel körperliche Tätigkeit. Früher war es ja noch ein bisschen anders, aber heute... Die meisten Berufe finden ja im Sitzen statt. Und trotzdem ist man am Abend total erschöpft, ja, weil man den ganzen Tag gedacht hat. Denken ist anstrengend. Ja. Und vor allem, wenn es dann auch noch eine Art von Denken ist, die auch nicht konstruktiv ist, die nicht einspitzig ist, wo eben die Gedanken in der ganzen Welt herumschwirren. Ja, wie es in den buddhistischen Lehren genannt wird, wie ein Affe, der von einem Baum zum anderen hüpft. Man fängt an, was zu denken, was wollte ich gerade sagen? Oft, so, das ist auch sehr gebräuchlich, was wollte ich gerade sagen? Ah, jetzt ist man wieder entschwunden, dann ist man wieder da, dann ist man wieder da, kehrt man wieder zurück, ist wieder da. Also so geht es dann den ganzen Tag, bei den meisten Menschen. Manche haben einen trainierten Geist, manche können sich auch ganz gut konzentrieren, aber allgemeinen ist es schon ein ganz schönes Rumgehüpfe, was da bei uns allen stattfindet. Und von diesem Rumhüpfen ist man am Abend dann müde, ist klar. Hier haben wir die Anweisung, wir können mal die Gedanken in Ruhe lassen und zumindest während der Meditation oder während jetzt zu versuchen, während dem Retreat, während dem Kurs, eben einmal auch einmal die andere Seite auch einmal zu entfalten, diese Seinsweise zu entfalten, vielleicht auch mehr wieder ins Herz zu kommen und mehr in unsere Intuition zu kommen und einmal rauszukommen aus unserem Verstand. Wie gesagt, der Verstand hat seine Bereiche, wo er auch gebraucht wird, aber er muss nicht von morgens bis abends ständig am Quatschen sein und vor allem, wenn er dann auch sehr undiszipliniert da unterwegs ist. Ich denke, dass niemand da ist, der sich nicht einmal danach sehnt, einmal ein bisschen Ruhe auch vom Denken zu haben. Oder ist da irgendjemand da, der dieses Bedürfnis nicht hat? Gott sei Dank. Ja. Es wird ein Teil vom Kurs sein, dass wir uns tatsächlich so trainieren, dass der Geist mit der Zeit ruhiger und ruhiger wird. Es kann allerdings am Anfang sein, ich möchte euch da gleich ein bisschen vorwarnen, dass am Anfang, wenn alles so ein bisschen losgelassen werden muss, was wir von zu Hause mitgebracht haben oder wie wir normalerweise ticken, und wie wir normalerweise in unserem Alltag unterwegs sind. Und dann müssen wir viel von dem loslassen. Auch zum Beispiel haben wir ja auch die sehr große Empfehlung und ja, jetzt möchte ich fast sagen, gnadenvolle Empfehlung, aber das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu stark ausgedrückt. Wir dürfen unser Handy einmal für eine Woche in Ruhe lassen. Wir dürfen eine Woche lang auch im Schweigen verbringen. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Einmal eine ganze Woche nicht immer, ich weiß nicht, soll ich was sagen, muss ich was antworten, sondern wir haben Zeit für uns und wir müssen uns um diese Welt einmal eine Woche nicht kümmern. Das ist ganz ein großes Geschenk. Ich kann euch nur darin ermuntern, dass ihr dieses Geschenk auch mit ganzem Herzen annehmt. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass diese Dinge natürlich auf einmal wegfallen und der Geist natürlich am Suchen ist, was mache ich jetzt? Ja. Also normalerweise gibt es ja diese Ablenkungsstrategien, die er zu Hause hat und wo er sich beschäftigen kann, dass ihm ja nicht langweilig wird. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit, all das loszulassen und es ist sogar auch sehr gewünscht und empfohlen. Und was bleibt dann? Ja, wir haben hier wenig zu sehen. Ja, wir versuchen auch, Meditationszentren sind normalerweise auch an einem ruhigen Ort. Es gibt immer wieder mal ein bisschen was zu riechen natürlich und auch zu schmecken, wenn wir essen. Berühren, ja, natürlich mit unserem Körper findet der Berührungskontakt statt. Aber es ist alles sehr, sehr reduziert. Und was bleibt dann übrig? Ja, der sechste Sinn, das ist, ja, und das ist das Denken. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn uns alles andere so ein bisschen weggenommen wird, in Anführungszeichen, oder wenn wir es loslassen dürfen, dass dann sogar am Anfang wir das Gefühl haben, ja, dass wir mehr denken. Ja. Oder wir das vielleicht sonst normalerweise nicht so mitbekommen, dass wir ständig am Denken sind, weil wir eben ständig irgendwie beschäftigt sind und da gar nicht groß drauf aufpassen. Hier kriegen wir es natürlich deutlich mit und dann ist manchmal eben so das, ja, der Gedanke, ja, das ist ja schlimmer wie zu Hause, was hier abläuft. Das ist, glaube ich, nicht geeignet für mich, der Kurs. Also es kann sein, dass, wie gesagt, am Anfang gewisse Entzugserscheinungen da sind. Es sind Entzugserscheinungen, nichts anderes. Ein wunderbares Mittel, das wir zur Verfügung haben, ist das Etikettieren, dass wir eben, wenn wir merken, wir sind wieder beim Denken gelandet, dass wir kurz sagen, denken und dann den Geist wieder ausrichten aufs Erleben. Ja, das ist eine der großen Empfehlungen, die wir in der Meditation haben. Hört sich auch wieder relativ leicht an und einfach an. Klar, okay, jetzt etikettiere ich das schnell, dann gehe ich wieder zurück. Wieder zurück, etikettieren, wieder zurück. Und das ist aber das Geistestraining, das wir hier machen müssen. Und mit der Zeit wird es selbstverständlich. Dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr sagen, denken, sondern wir merken es und sofort sind wir wieder beim Atmen. Oder unterstützen den Achtsamkeitsprozess auf dem Atmen zu sein mit dem Wort Atmen oder Dasein oder Ruhe. Ist auch ein schönes Wort, wie wir das unterstützen können. Ja. Was das Besondere an dem Etikettieren ist und deswegen habe ich es auch hier in dem Kurs einmal wieder erklärt und erwähnt, dass wir im Alltag natürlich das Etikettieren auch einsetzen können und verwenden können. Allerdings natürlich nur, wenn wir ein gewisses Training auch darin haben. Im Alltag geht es nicht darum, dass wir alle Gedanken loslassen, sondern da geht es darum, dass wir die unheilsamen Gedanken loslassen. Diese kriegerischen Gedanken, diese racheerfüllten Gedanken, diese hasserfüllten Gedanken, diese eifersüchtigen, ängstlichen Gedanken, diese gierigen Gedanken, dass wir das loslassen, wenn wir es erkennen. Und eben mit etwas ersetzen, was heilsam ist. Was immer heilsam ist, mit dem wir es immer ersetzen können, ist die Achtsamkeit auf dem Atem zum Beispiel. Da sind wir wieder im Leben, sind wir wieder beim Leben angekommen. Oder die Achtsamkeit auf unsere Körperposition, da sind wir auch da. Die Achtsamkeit auf unsere Bewegung. Wenn wir das bewusst erleben, wie wir gehen oder laufen oder stehen, dann sind wir in dem Moment, sind wir wieder da, dann sind wir wieder im Leben angekommen und sind dabei, eben wieder lebendig zu werden und rauszugehen aus unserer entfremdeten, separierten Haltung. Eine der größten Schwierigkeiten, der wir gegenüberstehen, ist unsere Tendenz zum Anhaften, wo wir immer wieder versuchen, das Leben eben zu kontrollieren und festzuhalten und nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Und das hat oft damit zu tun, dass wir versuchen, etwas stabil zu machen, eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und wenn wir den Geist etwas trainiert haben, wenn er mal etwas zur Ruhe gekommen ist, dann können wir durchaus erkennen, und das ist nicht so schwer, dass alles eigentlich die ganze Zeit vergeht, dass alles vergänglich ist. Es ist ja total schön auch, dass unsere Gedanken nicht irgendwas Festes sind. Das wäre ja furchtbar, wenn da ein Gedanke reinkommen würde und der wird dann da bleiben. Wir haben zwar manchmal das Gefühl, da sind Gedanken da, die haben so fast eine Tendenz, das bleiben, aber weil wir es immer wieder neu kreieren, weil wir es immer wieder neu aufrechterhalten, weil wir es immer wieder neu produzieren. Gell? Also ich denke, also bin ich, indem ich ständig einen Gedanken an den anderen hinbaue, habe ich das Gefühl, da ist doch was Stabiles da. Ich denke doch, ich bin doch der Denker, da ist doch Denken, das ist doch stabil. Aber wir verpassen dabei vollkommen, dass jeder Gedanke sich total auflöst. Und jedes Machen natürlich auch. Das ist ja auch etwas, was gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft auch so stark betont wird und so honoriert wird. Ja, ich mache. Ja, ich muss ja machen. Also bin ich. Ja. Ich habe gerade vor kurzem so ein Buch von Indianern gelesen, wo so weise Aussprüche waren Da war auch ein ganz interessanter Satz gestanden. Der weiße Mann denkt, er muss die ganze Zeit arbeiten und dadurch hat er das Träumen verlernt. Dadurch hat er das Träumen verlernt. Also dieses mehr das Intuitive, dieses mehr dieses Reinspüren, dieses was möchte sich durch mein Herz mitteilen, was ist die Botschaft meines Herzens, weil er die ganze Zeit am Denken ist und am Machen ist. Haben wir verlernt, diese Botschaften des Herzens, Botschaften des Lebens vielleicht oder die Botschaften von unserem Körper auch zu hören. Ja. Wird auch ein Teil des Kurses sein, das wieder neu zu lernen, eine neue Kommunikation auch zu lernen, wieder mit dem Leben zu kommunizieren, mit unserem Körper zu kommunizieren, mit der Natur zu kommunizieren, um durch diese Kommunion, durch dieses neue sich verbinden, eben uns zu befreien, auch aus unserer Separierung. Ja, das ist der erste Teil von den vier edlen Wahrheiten. Die Ursache, unsere Ich-Bezogenheit, die Wirkung, das Leid, der Stress, die Spannung, die Verspannung, die Verwirrung, ja, der Schmerz, die Kriege, die Krisen, die in der Welt stattfinden, das ist die Auswirkung, das ist die erste edle Wahrheit, die zweite edle Wahrheit ist die Ursache für diese Zustände. Die dritte edle Wahrheit ist die Wahrheit von einem leidfreien Zustand, von einem vollkommen friedlichen, liebevollen Zustand, von einem lebendigen Zustand, von einem Zustand, der im Einklang mit dem Leben ist, wo wir nicht gegen das Leben arbeiten, sondern mit dem Leben mitfließen. Und die vierte edle Wahrheit ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu diesem Zustand? Wie können wir den üben? Wie können wir den trainieren? Was braucht es dafür, dass wir in diese Haltung kommen, in diese Ausrichtung kommen? Was braucht es dafür, dass wir lernen, mit dem Leben mitzufließen und nicht immer gegen das Leben anzukämpfen? Und es ist natürlich auch eine sehr interessante Frage, die wir uns stellen können. Wie ist denn meine Haltung dem Leben gegenüber? Bin ich da eher mitfließend? Ist mir das klar, dass alles vergänglich ist? Und wirklich alles ist vergänglich? Im Kleinen und im Großen? Wir können nichts festhalten, wir können nichts mitnehmen. Besonders deutlich wird es natürlich am Ende des Lebens, wo wir alles loslassen müssen. Ja. Alles, um diesen Übergang machen zu können. Solange wir festhalten, kann dieser Übergang nicht stattfinden. Aber letztendlich ist es so, dass es jeden Augenblick eigentlich auch so ist, dass um den nächsten Augenblick wirklich erleben zu können, müssen wir den vorhergehenden Augenblick loslassen. Und immer wieder loslassen von dem jetzigen Augenblick, um uns zu öffnen für den nächsten Augenblick. Auf den nächsten Augenblick uns einlassen, ganz eingehen in den Augenblick, wieder loslassen und wieder öffnen für den nächsten Augenblick. Das ist Leben. Wie ist da unsere Einstellung zum Leben gegenüber? Haben wir die Tendenz, mitzufließen, oder haben wir die Tendenz, vielleicht auch aus Angst festzuhalten, anzuhaften? Und ich denke, wir haben alle diese Tendenz auch. Manchmal gelingt es uns vielleicht ganz gut, mitzufließen, aber oft sind wir auch damit beschäftigt, mit diesem Festhalten. Und wie kann ich da gewisse Sicherheit bekommen? Wie kann ich da gewisse Stabilität auch bekommen? Auch mal eine ganz interessante Untersuchung, die wir mit uns selber machen können. Vielleicht das, was wir morgen einmal machen, eine kleine Kontemplation, wenn ich dran denke, wenn ich es nicht vergesse. Weil die Gedanken sind ja morgen schon wieder weg, die ich heute gerade hatte. Ja, es waren einige von euch, die ich hier auch gut kenne. Und da war eben auch die Frage an mich, wie geht es dir momentan? Und es ist schon auch eine interessante Frage. Klar, man hat so gewisse Gewohnheiten, wie man antwortet. Also so im Allgäu ist eine gute Antwort, passt schon. Also, weiß der Allgäu ja dann schon, was gemeint ist. Also ja, nicht zu viel reden. Also der Allgäu ist eher schweigend. Oder nichts gesagt ist, globert nur. Also so in der Art, ich kann es nicht jetzt ganz... Also nichts gesagt ist gelobt genug. Also im Allgäuer fällt es sehr, sehr schwer, mal wirklich einmal ein Lob auszusprechen. Also ich glaube, wenn der Allgäuer mal ein Lob ausspricht, dann muss man aufpassen. Da ist irgendwas vielleicht nicht ganz okay. Also das ist schon nicht kritisiert, oder nichts gesagt ist gelobt genug, so der Allgäuer eben. Und da eben auch so, dass man sich so ein bisschen so passt schon. Und gleichzeitig stimmt es ja eigentlich nur teilweise. Irgendwo ist natürlich auch sowas da. Insgesamt möchte ich sogar sagen, es ist gerade momentan schon auch sehr stimmig in meinem Leben, in unserem Leben, denke ich. Und gleichzeitig ist natürlich auch diese Weltsituation für uns auch da oder für mich auch da. Manchmal bin ich auch frustriert, bin am Hadern und das gibt's doch nicht und das kann doch jetzt nicht wieder sein und noch wieder und so, wo ich aufpassen muss, dass dann auch nicht ein gewisser Ärger hochkommt. Manchmal gelingt es mir auch, wenn ich mir meine Nachrichten anschaue, mich wirklich zu öffnen für den Schmerz, der da auch gezeigt wird, und mitzufühlen. Manchmal schaue ich Nachrichten auch nur an, um ganz einfach informiert zu sein, nicht um mitzufühlen. Ja, da ist ein Teil in mir da, der diese Herausforderungen, die ich ja im Text auch geschrieben habe, gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen, diese Herausforderungen sehr, sehr deutlich wahrnimmt und denkt, da kommt nichts Einfaches auf uns zu, von der einen Seite, Und auf der anderen Seite bin ich aber mit so vielen in Kontakt und erlebe so viel, wo so wunderbar ist, wo so gerade was Neues am Entstehen ist, so ein neues Bewusstsein am Entstehen ist, so viel in Veränderung ist, wo so viel ganz, ganz Schönes passiert, wo ich mir denke, Mensch, was für eine begnadete Zeit, was für eine tolle Zeit, in der du da leben darfst, jetzt hier auf diesem Planeten sein zu dürfen, wo dieser ganz große Verwandlungsprozess stattfindet, das ist ja sensationell. Also wenn ich mir auch eine Zeit aussuchen könnte, so auch rückblickend, was ich schon erlebt habe in meinem Leben und wie ich es momentan erlebe, ich würde mir genau wieder die Zeit aussuchen. Also das ist echt, ich finde das, also ich habe noch eine Zeit erlebt, ich bin 55 geboren, das war Anfang vom Wirtschaftswunder, da war noch, ja, das Alte war jetzt, der Krieg war so, ja, gerade so ein bisschen vorbei, war nicht mehr ganz so präsent und dieses sich wieder was erarbeiten, das Wirtschaftswunder war gerade so am Entstehen und in dieser Zeit bin ich aufgewachsen. Es war noch eine Zeit, wo es noch viel einfacher war, noch viel weniger gab, wo noch nicht alles ständig zur Verfügung war und dadurch noch viel mehr Wert gehabt hat. Wenn wir als Kinder mal Schokolade bekommen haben, das war was ganz was Besonderes. Heute kauft man sich halt so viel Schokolade, wie man will, obwohl man weiß, das tut man gar nicht so gut. Also da ist, wir leben in einer Zeit, wo alles zur Verfügung ist und dadurch an Wert verliert. Und ich habe das Gefühl, dass diese Zeit nicht immer so weiter bestehen wird, sondern es wird auch eine Zeit kommen, wo das nicht mehr so selbstverständlich ist. Und gleichzeitig wird dadurch eine größere Bewusstheit entstehen. Eine Bewusstheit, die Dinge nicht mehr als selbstverständlich nimmt und nicht mehr davon ausgeht, dass alles immer zur Verfügung ist, sondern eine Bewusstheit, die durch Wertschätzung und Dankbarkeit geprägt ist. Und das wird kommen. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Auch vielleicht in Bezug auf unsere Umwelt, auf unsere Natur. Es ist ja momentan auch in dem Bereich eine Entwicklung, wo alles im Bach runtergeht, kann man ja sagen. Ich sage an der Stelle immer, 99,4% der Fläche in Deutschland ist Nutzfläche, also wird vom Menschen genutzt. Genutzt, manchmal auch ausgenutzt, ausgebeutet manchmal auch. 0,6% ist noch ursprüngliche Natur. Ja, ist nicht viel. Jetzt gibt es Bestrebungen, die auch dahin gehen, dass man zumindest auf diesem Planeten es schaffen will, dass 30% wieder ursprüngliche Natur sein soll, der Natur, die man sich selber überlässt, wo der Mensch eben sich raushält. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob es uns gelingt. Momentan schaut es eher noch so aus, als wenn die Natur, die noch da ist, auch noch genutzt wird. Regenwälder werden weniger. Ja, und unser Energiehunger wird immer größer. Und die Entwicklungen, die stattfinden, die gehen dahin, dass immer mehr Energie gebraucht wird. Auch diese Quantencomputer, diese künstliche Intelligenz, das, was alles so gerade am Entstehen ist oder wirklich am Durchstarten ist, das braucht Energie ohne Ende. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn man eine E-Mail verschickt, das so viel ist, wie wenn man 6 Kilometer mit dem Auto fährt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder
Eine Google-Anfrage
ist so viel, wie wenn man 6 Kilometer an Energie verbraucht, wie wenn man 6 Kilometer... Danke. Ja, und wenn man schaut, wie oft man googelt, dass man kurz einmal reingeht. Ja, schadet ja nichts. Ja, ich möchte ja informiert sein. Also wir sind da so unbewusst. Das ist unglaublich, was da irgendwo sind dann... ja, da diese Clouds, ich kenne mich nicht so gut aus, aber wo dann wahnsinnig viel Energie gebraucht wird und der Energiehunger wird größer werden. Und ja, klar, wir sind dabei, auf alternative Energien umzustellen, aber ja, okay. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es eine Zeit, wo ich damit vergleichen möchte, das ist so ein schönes Gleichnis, ein alter Baum, der umfällt, der macht einen großen Krach. Gell? Und ein junger Wald, der heranwächst, den hört man nicht. Und so kommt es mir momentan schon auch vor. Das ist gerade der alte Baum, das alte Bewusstsein, dieses alte Denken, das, was man in den Medien eben mitbekommt, das, was man in den Nachrichten mitbekommt, das, was man so in den ganzen Verwerfungen, Verwirrungen auf der Welt mitbekommt, das ist gerade so am Umbrechen, das ist am Umfallen. Und das macht ein Riesengetöse. Und manchmal hat man das Gefühl, ja, nichts anderes ist zu hören. Und gleichzeitig ist so ein neuer Wald am Ranwachsen, wo ganz, ganz viele tolle Gemeinschaften am Entstehen sind, wo tolle Projekte am Entstehen sind. Und ich war da selbst gerade auch wieder beim Seminar dabei, das mich zutiefst berührt hat. Das war ein Seminar, wo ich zum Friedensbaumpflanzer ausgebildet wurde. Allein dieses Wort Friedensbaumpflanzer, ich meine, sagt eigentlich schon alles. Es kommt aus der indigenen Kultur. Es kommt sowohl aus der nordamerikanischen Indianerkultur als auch aus der südamerikanischen Kultur, wo eben prophezeit worden ist, dass es eine Zeit geben wird, wo die Schöpfung fast schon zerstört ist oder vieles schon zerstört ist. Und dann werden Menschen sich finden aus verschiedenen Traditionen, verschiedenen Hautfarben, verschiedenen Religionen, und die werden zusammenkommen und werden sich unter dem Stamm der Regenbogenkrieger vereinigen, und die haben eben zur Aufgabe, Friedensbäume zu pflanzen. Und da war ich eben bei diesem Seminar dabei und bin zum Friedensbaumpflanzer initiiert worden und da eben auch in dieser Richtung auch mit der indigenen Kultur auch verbunden worden bei dieser Initiation. Und da hatte ich das Gefühl, da kommt gerade bei mir was zusammen, wo schon lange zusammenkommen möchte. Dieser buddhistische Weg, der Weg, der nach innen geht, und dieser indigene Weg, der mehr in die Schöpfung geht. Und beides, glaube ich, ist in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass das zusammenkommt. Auf der einen Seite natürlich, nur wenn wir Frieden im eigenen Herzen haben, dann können wir den Frieden auch ausstrahlen. Und gleichzeitig, wenn wir den Frieden im eigenen Herzen haben und nicht damit was machen, also dann vielleicht keine Friedensbäume pflanzen, dann bleibt er halt auch vielleicht ein bisschen im eigenen Herzen verborgen. Obwohl wir können natürlich auf vielfältigste Weise, können wir das zum Ausdruck bringen. Aber ich finde es ganz einfach auch eine besonders schöne Möglichkeit. Und ich wäre jetzt, dieses Jahr ist schon ein bisschen spät, und das ist auch ein großes Ritual. Das ist jetzt nicht einfach, dass man Bäumchen pflanzt, sondern es ist ein richtig umfangreiches Ritual, das damit verbunden ist, das gut vorbereitet sein muss. Und ich möchte dann nächstes Jahr im Frühjahr möchte ich dann meinen ersten Friedensbaum auch pflanzen und hoffe dann auch, dass möglichst viele Menschen auch an mich herantreten werden, die dann auch vielleicht irgendwo, irgendwann auch einen Friedensbaum gepflanzt haben möchten. Und das ist ganz einfach eine tolle Vorstellung. Und derjenige, der das von den Indigenen empfangen hat, von den südamerikanischen Kogis, vielleicht kennen die einige von euch die Kogis, die eben auch diese Friedensbaumpflanzung sehr unterstützen oder in ihrer Tradition haben. Und in den nordamerikanischen sind es die Lakota-Indianer gewesen mit den Crow-Indianern zusammen. Und diese Arbeit, irgendwie habe ich auch das Gefühl, verbindet auch einen Teil der Buddhist, verbindet nochmal auch einen Teil der buddhistischen Lehre oder macht einen Teil der buddhistischen Lehre nochmal sichtbar, der manchmal vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt. Vielleicht, weil es damals zu selbstverständlich war, der Buddha ist unter einem Baum geboren worden, der Buddha ist unter einem Baum erleuchtet worden, der Buddha hat unter Bäumen hat er seine erste Lehrrede gehalten und der Buddha ist unter einem Baum gestorben. Und der Buddha hat in vielen, vielen Lehrreden hat er seine Schüler und Schülerinnen angewiesen, setzt euch unter Bäume und richtet die Achtsamkeit auf den Atem. Setzt euch unter Bäume. Und warum hat er dann das gesagt? Er hätte auch sagen können, setzt euch an den Straßenrand oder irgendwo. Setzt euch unter Bäume. Weil er natürlich gewusst hat, wie kraftvoll Bäume sind und wie wertvoll die sind und was eben Bäume auch zusätzlich symbolisieren. Bäume symbolisieren natürlich auch Leben. Und sie sind uns die nächsten, vielleicht im Pflanzenbereich sind uns die nächsten Lebewesen, mit denen wir in einem unglaublichen Austausch sind. Das, was wir ausatmen, das atmen die Bäume ein und was die Bäume ausatmen, das atmen wir ein. Also wir sollten uns das vielleicht auch wieder mehr bewusst machen, was die Bäume bedeuten. Und ja, so bin ich zum Friedensbaumpflanzer jetzt geworden und möchte dem auch nachkommen. Also ich finde das so schön und so bereichernd. Und ja, ich kann es, um ehrlich zu sein, ich kann es immer noch gar nicht ganz glauben, dass ich da jetzt dabei bin. Es hat auch, wir haben in der Ausbildung auch gesungen und getrommelt und habe auch die Trommel mitgebracht und habe da auch trommeln dürfen und werde auch hier die Band, unsere Band auch unterstützen mit Trommeln. Das ist was, das liegt mir ganz gut und da muss man nicht wie bei einem anderen Instrument erst ganz, ganz viel üben und lernen, sondern Trommeln kann man halt gleich loslegen. Das ist irgendwie ganz passend für mich. Ja, ich denke, das ist vielleicht jetzt für heute Abend als Einführung genug. Ihr seht, in was für Richtung unsere Reise hier gehen wird. Vielleicht noch ein paar Punkte zum Organisatorischen. Morgen ist um nach der ersten Sitzmeditation ist Gehmeditation, da möchte ich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, vielleicht gleich anschließend an das indigene Wissen oder an das, wie sich Indianer in der Natur verhalten. Indianer hinterlassen natürlich keine Spuren. Und das, ja, diese Art zu gehen, also ich denke, jeder von euch kennt die Winnetou-Filme mit Pierre Brice, der ganz einfach mit seinen Mokassins ganz einfach irgendwie die Erde so berührt hat, wo man das Gefühl gehabt hat, der ist da in einem ständigen Kontakt auch mit Mutter Erde. Ja. Und vielleicht so sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, so eine neue Art der Gehmeditation auch zu üben, wo man so ja eben sich das auch bewusst macht, Mensch, Mutter Erde trägt mich und ich kann mit jedem Schritt mit ihr in Kontakt gehen und eins werden mit ihr letztendlich in der Gehmeditation und vielleicht auch erleben, wie es gar nicht so klar ist und so deutlich ist, wo hört denn mein Fuß auf und wo fängt denn die Erde an, wie man merkt, wenn man sehr konzentriert ist, wie alles ineinander übergeht und wir da überhaupt nicht getrennt sind, sondern das auch wieder so ein Konzept ist, unter dem wir, ich bin hier und die Erde ist da, sondern wie alles ineinander ständig verschmilzt und ineinander übergeht. Und das kann man eben auch bei der Gehmeditation erleben und versucht da auch für euch ein Tempo zu wählen, wo ihr gut dabei sein könnt. Manche wählen ein sehr langsames Tempo, die können sich da besser konzentrieren. Manche haben das Gefühl, wenn ich ein bisschen schneller gehe, nachher tue ich mich am leichtesten da zu sein. Schaut da für euch auch, wie es für euch auch passt. Ja. Normalerweise ist auch tolle Möglichkeit, barfuß zu gehen, im Gras da zu gehen, aber jetzt ist es natürlich schon ein bisschen kalt, also das ist ja vielleicht nicht für jeden geeignet, aber das ist natürlich nochmal auch eine andere Qualität, mit Mutter Erde in Kontakt zu sein, wenn man barfuß geht. Gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, wenn man gerade mit diesen Turnschuhen, wo unten eine Plastiksohle dran ist, also das ist noch schlechter wie Ledersohle, also da kommt praktisch nichts mehr durch von den Botenstoffen, von der Erde, die normalerweise, wenn wir uns dafür öffnen, ist eine ständige Ausschüttung von der Erde an uns, die wir beim Barfußgehen aufnehmen können, also wo wir uns auch Kraft holen können. Ja, die Hände können vorne sein, im Schoß, wie es für euch auch passt. Wie gesagt, schaut, dass ihr da möglichst natürliche, bequeme Haltung für euch auch habt in der Gehmeditation. Und dann eben nicht einfach losmarschieren und dann irgendwo landen, sondern immer wieder so vielleicht sich einen Pfad wählen von 10, 15, 20 Metern, dass man vor allem auch, wenn man am Ende von dem Pfad ist, merkt, ob man noch tatsächlich beim Gehen ist oder ob man wieder im Denken gelandet ist. Auch da in der Gehmeditation geht es natürlich darum, das Denken wieder loszulassen und sich ganz auf das Erleben einzulassen. Also die einfache Botschaft, das Leben nicht zu erdenken, sondern das Leben zu versuchen zu erleben. Das ist eigentlich das, was wir hier die nächste Woche machen werden. Das Leben erleben. Dann am Nachmittag gibt es die individuelle Meditation. In der Zeit gibt es auch die persönlichen Gespräche und das Naturerleben. Individuelle Meditation heißt, hier in der Halle kann man halbstündlich rein und raus gehen. Hier vorne steht eine Uhr, da kann man dann auch schauen. Oder man wartet ganz einfach, bis die, draußen steht auch eine Uhr, hoffe ich. Also müssen wir nochmal schauen, gell? Dass man, wenn die halbe Stunde oder die volle Stunde da ist, dann können diejenigen reingehen und die anderen, die gerade hier sind, können rausgehen. Und man kann für sich natürlich in der individuellen Meditation auch wählen, dass man sagt, ich möchte mal eine ganze Stunde sitzen, oder man sagt, man ist draußen und macht einmal längere Gehmeditation oder macht draußen einmal, setzt sich einmal auf die Bank und sitzt einfach einmal da auch. Für manche ist es ganz einfach auch anstrengend, dieser Tagesablauf, und da müsst ihr auch, deswegen auch die individuelle Meditation am Nachmittag, müsst ihr eben auch schauen, wie es für euch auch passend ist, was machbar ist und was nicht machbar ist. Für diejenigen, die große körperliche Beschwerden haben, die können gern auch mit mir darüber sprechen, und dann werden wir dann eigenen Weg finden, was machbar ist und was nicht machbar ist. Wir sind hier nicht mit Gewalt da, sondern wir möchten schon auch schauen, einen guten Mittelweg auch zu finden. Gleichzeitig möchte ich euch auch ermuntern, oft ist der Mittelweg besteht darin, dass wir uns schon ein bisschen mehr zumuten können, als wir uns vielleicht normalerweise zumuten. Und dann auch so eine Dreiviertelstunde meditieren, dann durchaus auch gut funktioniert und nach ein paar Tagen es gar nicht mehr so schlimm ist. Wenn ihr mit der Sitzposition Schwierigkeiten habt, na, es gibt hinten noch ein paar Stühle, müsst ihr heute schauen, wie macht ihr das mit den Stühlen, dass ihr nicht so sehr die anderen stört. Also das ist auch möglich, natürlich auf dem Stuhl auch zu sitzen. Persönliche Gespräche, ja, ich habe draußen eine Liste ausgelegt, ich habe es nach dem Alphabet aufgeschrieben, ihr seid alle einmal auf der Liste drauf. Bitte schaut, wann ihr dran seid. Bei einem Namen, bei zwei Namen bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil viele Antjes dabei sind und viele Claudias dabei. Na, habe ich, aber ist jetzt nicht ganz hundertprozentig in der Reihenfolge, aber ungefähr in der Reihenfolge. Ihr werdet euren Namen finden. Schaut, dass ihr dann schon auch da seid, dass dass der Vorhergehende dann euch gleich Bescheid gibt, der im Gespräch war, und ihr dann gleich reinkommen könnt. Es sind eben jeden Tag 12 Gespräche. Das muss dann eben auch funktionieren. Das darf dann auch, ich muss auch ein bisschen aufpassen, und bitte passt mit mir auf, dass man nicht überziehen oder nur minimalst überziehen, wenn ganz, ganz was Wichtiges ist. Aber ansonsten, dass wir eben die Zeit auch einhalten, sodass dann die Schlange, die dann draußen wird, nicht immer länger wird. Dann noch, ihr könnt euch noch für ein zweites Gespräch eintragen, aber bitte der Reihenfolge nach, sodass nicht irgendwie dann, wenn dann der Tag kommt, Löcher drin sind und ich dann 2 Gespräche habe, dann wieder eine halbe Stunde warten muss, dann kommen wieder ein Gespräch, dann muss ich wieder warten, sondern tragt euch der Reihe nach bitte ein. Wenn tatsächlich am letzten oder vorletzten Tag noch Platz ist für ein drittes Gespräch, dass jemand sagt, Mensch, ich war zwar schon zweimal, aber da ist noch mal Platz und scheinbar, dann könnt ihr euch auch ein drittes Mal eintragen. Wenn irgendwas ist, wo ihr unbedingt ganz dringend ein Gespräch braucht, also so eine Art kleiner Notfall, oder ihr habt ein Erleuchtungserlebnis, das ihr mir mitteilen wollt, dann lasst es vielleicht die Tanja wissen, und sie wird es dann mir weitergeben. Da findet man dann auf alle Fälle auch einen Termin. Oder wenn irgendeine Krise auftauchen sollte und ihr das Gefühl habt, ihr braucht jetzt da ein paar Worte, ein paar Anweisungen. Und dann die Naturverbindung mit Tanja. Ihr werdet euch um 15.30 Uhr unten auf der Wiese vorm Parkplatz treffen, also wo die kleine Hütte steht, auf der Wiese. Und Tanja wird euch dann weitere Anweisungen geben, wird euch dann instruieren, was zu tun ist. Wobei morgen wirst du auch hier heroben erst einmal auch noch so allgemeine Einführung sagen, und am Nachmittag und dann unten detailliertere Einführung. Es ist leider, oder ja, es ist so, dass das Naturerleben schon ein bisschen spät ist. Aber wir hatten hin und her überlegt, wie machen wir es. Und wir wollten den Nachmittag auf alle Fälle mit einer Meditation beginnen. Und dadurch ist 15.30 Uhr, wo das dann losgeht, ist schon ein bisschen spät, und ab heute Nacht wird ja die Zeit auch nochmal umgestellt. Also es ist dann noch eine Stunde früher, die es dunkel wird, sodass es wahrscheinlich so ist, dass ihr in dem Naturerleben dann schon ein bisschen in die Dämmerung vielleicht reinkommt. Aber wir haben ja den Titel von dem Kurs Wege ins Vertrauen, und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Möglichkeit, auch das Naturerleben auch ein bisschen in dem Bereich auch zu erleben, dass man auch einmal in der Dämmerung vielleicht noch im Wald ist, und euch wird da nichts passieren, ihr seid als Gruppe unterwegs und Tanja wird aufpassen und der Matthias wird hinter euch auch ein bisschen schauen, wenn ihr als Gruppe geht. Also ihr müsst da keine Angst haben, aber es ist eben auch ein ganz schönes Erleben, so in der Dämmerung dann auch im Wald zu sein, und es ist ja noch mehr spezielle Energie. Ich denke, ich habe jetzt alles gesagt. Gibt es irgendeine Frage zu den Anweisungen oder neue Ergänzung? Wie man Fragen stellen kann, sowohl online als auch hier. Okay. Danke. Ihr könnt Fragen stellen. Das ist eine weitere Möglichkeit, in Kontakt zu sein, oder wenn irgendwas hochkommt, oder in der Meditation natürlich eine Frage auftaucht. Ihr könnt draußen, sind Zettel ausgelegt, die Fragen könnt ihr aufschreiben und in das Körbchen legen. Und ich werde die Fragen dann am Abend beantworten. Und für die Online-Teilnehmer ist es so, ihr könnt auch auf der, wo müssen Sie hinschreiben? webinar@buddhahaus.de buddha-haus.de. Webinar@buddha-haus.de. Könnt ihr Fragen stellen. Und wenn die zeitlich rechtzeitig reinkommen, beantworte ich es natürlich auch gern. Für euch zu Hause ist natürlich schade, dass ihr da bei dem Naturteil nicht mitgehen könnt, aber wir werden es versuchen, ich werde es versuchen, in den Vorträgen auch immer wieder ein bisschen einfließen zu lassen, sodass vielleicht auch ihr zu Hause auch die Möglichkeit habt, auch in die Natur zu gehen. Und wenn ihr da in der Nähe Natur habt, verwendet auch diesen Retreat dafür, auch bei euch zu Hause in die Natur zu gehen und in die Naturverbundenheit zu kommen.